Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch II Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Sinneseinschränkungen bei Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Wie können Menschen mit Demenz weiterhin an der Gesellschaft teilhaben? Wie lässt sich die Versorgung in den Krankenhäusern und Heimen verbessern? Welche guten Ideen zur Unterstützung der An- und Zugehörigen gibt es? Unsere Mitgliederzeitung Alzheimer Info informiert viermal im Jahr über aktuelle Entwicklungen und neue Projekte rund um das Thema Demenz. Jedes Mal zu einem anderen Schwerpunkt, wie zum Beispiel Umgang und Kommunikation, Trauer oder Demenz im jüngeren Alter. In der Rubrik Aus Medizin und Forschung berichten Medizinerinnen und Mediziner gut verständlich über seltene Demenzerkrankungen, neue Erkenntnisse aus der Forschung und neue Therapieansätze. Das Team vom Alzheimer Telefon gibt praktische Tipps für den Alltag. Das Alzheimer Info kostet im Jahresabo 16 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.deutsche-alzheimer.de.
Nicht alle Eindrücke, die wir wahrnehmen, speichern wir auch wirklich ab. Es sind ja unendlich viele Eindrücke, die die ganze Zeit auf uns einströmen. Ob das die Vögel vorm Fenster sind, die hören wir mal, hören wir sie nicht. Die Autos, die vorbeifahren und so weiter. Und auch das, was wir über die Augen um uns rum wahrnehmen, sehen wir in dem Augenblick, wo wir hinschauen. Das, was am Rand ist, nehmen wir schon gar nicht wahr. Und das meiste wird auch ganz schnell wieder vergessen. Aber Dinge, die für uns wichtig sind, die werden im Gehirn vernetzt mit anderen Dingen, mit anderem Wissen, was dort schon hinterlegt ist. Also das Auto, was heranfährt, wenn wir über die Straße wollen, das nehmen wir wahr und nehmen wir auch für eine gewisse Zeit wahr. Es wird sofort mit der Information vernetzt. Autos, die heranfahren, können eine Gefahr darstellen. Wir sollten nicht auf die Straße gehen.
Das ist Susanna Sachsel-Reisen von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Sie ruft uns in Erinnerung, wie komplex unsere Sinne funktionieren und wie wichtig sie sind, damit wir uns in der Welt gut und sicher bewegen können.
Wenn eine Demenz dazukommt, dann bedeutet das zum einen, dass Informationsverarbeitung langsamer funktioniert, dass diese Verknüpfung wichtiger Inhalte mit den Wahrnehmungen, die wir im Moment haben, dass das schwieriger wird, manchmal auch gar nicht mehr funktioniert. Und Wahrnehmung kann eingeschränkt sein, also auch dieses Selektieren, was ist denn jetzt wichtig und was nicht, kann durch die Demenz so beeinträchtigt sein, dass zum Beispiel diese Information, Auto kommt herangefahren, stellt eine Gefahr dar, dass das so nicht mehr funktioniert.
Wenn die Sinneswahrnehmungen eingeschränkt sind, dann ist es schwieriger, tatsächlich unsere Umgebung zu verstehen. Und wir sind anfälliger dafür, dass eine Veränderung der Situation dann für uns unerwartet kommt. Ja? Also das Gehör ist irgendwie etwas geschwächt und es kommt jemand von hinten auf mich zu und ich höre es nicht und dann werde ich angefasst oder angesprochen, dann schrecke ich auf. Möchte ich nicht. So, ja. Von daher ist es da schon hilfreich, tatsächlich mit einem Hörgerät sich einen besseren auditiven Überblick zu verschaffen von seiner Umgebung, auch im Straßenverkehr und Ähnliches. Ja. Das ist einfach extrem hilfreich, wenn man tatsächlich die Sinne, die vorhanden sind, so weit unterstützt, dass sie im Alltag dann wieder bestmöglich funktionieren. Das gilt fürs Sehen genauso. Und im Grunde würde das auch fürs Riechen und fürs Tasten gelten. Da haben wir nur die Schwierigkeit, dass wir da im Grunde keine guten Hilfsmittel haben.
Der Neurologe Dr. Ingo Kielimann ist Oberarzt an der Universitätsmedizin Rostock und Leiter der Forschungsambulanz für Gedächtnisstörungen des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen. Mit ihm machen wir einen kleinen Ausflug in die Verarbeitung von Sinneseindrücken im Gehirn. Die ist je nach Sinn unterschiedlich.
Wenn wir zum Beispiel mal den Sehsinn als erstes nehmen, die Augen gehören entwicklungsgeschichtlich zum Gehirn. Das ist also eine Ausstülpung unseres Gehirnes. Und von daher sind die Nervenzellen im Prinzip direkt vorne dran und nehmen also dann die Lichtreize wahr. Und die Verarbeitung findet dann aber an einer ganz anderen Stelle, und zwar im hinteren Teil des Gehirns statt. So, also wir haben eine Aufnahmeeinheit, wenn man so möchte, dann eine Primärverarbeitung. Und dann gibt es einen zweiten Schritt, wo das, was als Reiz angekommen ist, dann nochmal weiter verarbeitet wird und mit, ich sag mal, Vorlagen verglichen wird. Das ist so, wie die meisten Sinne funktionieren, aber die Wege sind sehr unterschiedlich. Wie gesagt, beim Sehen sehr direkt, beim Tastsinn ist es so, dass die ganzen Nervenzellen, die wir an Händen und Armen haben, ja erstmal genutzt werden müssen, um die Informationen über das Rückenmark dann weiterzuleiten, wo dann im Gehirn das eben erst verarbeitet beziehungsweise im Grunde schon zweitverarbeitet wird, weil die erste Schnittstelle dann im Rückenmark schon stattfindet. Das waren jetzt zwei Beispiele, und wenn wir noch weitere ergänzen, zum Beispiel beim Riechen, dann wird es wieder an anderer Stelle im Gehirn erst verarbeitet und dann eben abgeglichen mit dem, was man in der Erinnerung bereits abgespeichert hat.
Bei vielen Menschen werden im Alter die Sinne schlechter. Man hört oder sieht zum Beispiel nicht mehr so gut.
Und auch mit dem Tasten ist es so, dass es eher schlechter wird im Alter. So, das ist etwas, was uns alle irgendwie betrifft. Und wenn dann bei der Demenz auch noch hinzukommt, dass die Verarbeitung nicht mehr so ideal funktioniert und dass die Signale vielleicht etwas unscharf werden, dann wird es natürlich umso schwieriger, das mit dem abzugleichen, was wir als Erinnerung ja eigentlich abgespeichert haben.
Eine Sinneseinschränkung lässt sich im Alter nicht mehr so gut ausgleichen.
Es ist für Menschen, die in jungen Jahren erblinden oder ertauben, relativ einfach mit dem Verlust dieses Sinnesorganes umzugehen. Ja, man lernt einfach die anderen Sinne etwas vermehrt zu nutzen, um dann einigermaßen den Ausfall auszugleichen. Leider ist es so, dass wir im Alter immer schlechter werden, neue Dinge zu erlernen. Und das bezieht sich natürlich auch darauf, wenn es darum geht, andere Sinne zu nutzen, wenn ein Sinn ausfällt.
Lassen Sie uns mal auf ein paar Sinne gezielt eingehen und mit dem Hören beginnen. Dazu haben wir eine eigene Sendung gemacht, die wir Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de setzen. Ein paar Aspekte möchte ich aber auch in diese Sendung mit aufnehmen, und dafür habe ich mit Mechthild Decker-Maruska gesprochen. Sie ist Krankenschwester und Case Managerin und beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Thema Schwerhörigkeit im Pflegealltag. Das lässt sie auch im Ruhestand nicht los. Daher sitzt sie weiterhin in Fachausschüssen, hält Vorträge und schreibt gerade ein Buch zum Thema. Sie erklärt erstmal die unterschiedlichen Hörschädigungen.
Dass eben gehörlose Menschen nichts hören, und zwar von Geburt an oder vor dem 6. Lebensjahr gehörlos geworden sind, bevor sie eben die Sprache auf natürlichem Weg erlernen konnten. Dass spät ertaubte Menschen nach dem Spracherwerb ertaubt sind, irgendwann im Laufe des Lebens. Und dass schwerhörige Patienten eigentlich die größte Gruppe sind und die hören nicht nur leise, also mit Schreien ist es nicht getan, sondern die hören anders. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie kann man sich das denn vorstellen, dieses Andershören? Und dann hat mir ein Mensch gesagt, naja, du hörst quasi immer nur so Bruchstücke, sehr lückenhaft. Und als dann später irgendwann die Handys kamen, habe ich gemerkt, wie sich das anhört. Nämlich als ob man sich permanent in Richtung Funkloch bewegt und immer nur so Bruchstücke von einem Gespräch hört oder eben auch die einzelnen Töne, die ich wahrnehme, nicht sehr deutlich sind. Ich habe dann mit einem Kollegen telefoniert und der hat mir erzählt, dass er zum Tauchen nach Österreich fährt. Dann habe ich mich gewundert, zum Tauchen nach Österreich? Naja, als er aus dem Urlaub zurück war, stellte sich dann heraus, dass ich es nicht richtig gehört hatte, weil sie sind natürlich zur Taufe nach Österreich gefahren.
So unterschiedlich die Hörstörungen, so unterschiedlich die Auswirkungen, wenn eine Demenz hinzukommt.
Ein Mensch, der unter Schwerhörigkeit leidet, der muss ja lernen, mit diesem Verlust irgendwie umzugehen und den auch zu kompensieren. Das wird schwerer, wenn dazu noch kommt, dass man im Denken und im Gedächtnis eingeschränkt ist. Das heißt, ein Mensch mit einem gesunden Gedächtnis, der weiß, dass er schlecht hören kann. Der kann also normalerweise, wenn er etwas nicht richtig verstanden hat, die Situation beeinflussen und nachfragen. Ein Mensch mit Demenz, der hat große Probleme, seine Schwerhörigkeit zu kompensieren, denn er vergisst ja auch, dass er ein Hörproblem hat und kann dann dementsprechend die Situation nicht beeinflussen. Gehörlose Menschen, also Menschen, die von Geburt an taub sind und an einer Demenz leiden, da muss man wieder den Unterschied machen, wie sie kommunizieren. Viele der gehörlosen Menschen sprechen deutsche Gebärdensprache, also ein visuelles Sprachsystem wird genutzt, aber eben nicht alle. Die, die sie nutzen, da müssen Pflegekräfte entweder selbst die Gebärdensprache können oder auf jeden Fall einen Gebärdensprachdolmetscher hinzuziehen. Das ist natürlich im Alltagsgeschehen schwierig. Von daher ist es so, dass es mittlerweile zum Beispiel Senioreneinrichtungen speziell für gehörlose Menschen gibt. Dort können die Pflegekräfte alle gebärden. Wir haben aber auch viele ältere gehörlose Menschen, die zum Beispiel die Hitlerzeit noch miterlebt haben. Da war Gehörlosigkeit ein derartiger Makel, dass die Menschen letztendlich auch als minderwertes Leben bezeichnet wurden. Und diese Betroffenen gebärden, wenn überhaupt, sehr klein und sehr wenig, sind sehr zurückgezogen. Es gab dazu ein schönes Buch von Horst Biesold, das hieß Klagende Hände. Da wurde dann eben auch beschrieben, welche Schriftstücke, welche Dokumente Gehörlose bekommen haben, dass sie sich zum Beispiel eben zur Sterilisation zu begeben hatten. Wenn sie das nicht wollten, mussten sie sich in eine Klinik einweisen. Also in der Nazizeit haben gehörlose Menschen das Gleiche erlebt wie viele behinderte Menschen.
Eine ganz wichtige Regel im Umgang mit Schwerhörigen: nicht schreien.
Dementiell erkrankte Menschen, die nehmen das als fürchterlich befremdlich und ängstigend wahr. Und bei den schwerhörigen Menschen, die dementiell erkrankt sind, kommt dazu, dass sich die Lippenbewegung verzerrt und das Wort noch schlechter verständlich wird. Und zudem kann es auch sein, dass das Gegenüber das als ärgerlich oder ungeduldig wirkend empfindet. Und das löst natürlich ein unangenehmes Gefühl bei meinem schwerhörigen, dementiell Erkrankten gegenüber aus und macht auch völlig nervös.
Sich in einer Einrichtung auf Menschen mit Hörstörungen einzustellen, das ist wichtig und auch gar nicht so schwierig. Ein Beispiel: der Einbau einer Lichtsignalanlage.
Das heißt, draußen vor der Tür ist eine Klingel und im Zimmer sind Lichtelemente eingebaut. In dem Moment, wo ich auf die Klingel drücke, gibt es ein visuelles, in Gänsefüßchen, Klopfsignal.
Und das nicht nur im Zimmer, sondern auch im Bad. Diese Anregung kam von einer Patientin mit einer, wie ich finde, sehr schlüssigen Argumentation.
Dann sitze ich im Bad, habe nur eine Unterhose an, will mir eben noch einen Pulli holen, gehe aus dem Zimmer und dann steht der Doktor mit 5 Assistenten im Raum und ich in meiner Unterhose zwischendrin. Das ist für mich sehr unangenehm. Und das war eben der Hinweis zu sagen, ja, auch in einer Nasszelle in der Klinik sollte ein solches Lichtsignal sein. Es ist einfach zu verbauen. Es ist sicherlich in jeder Klinik machbar und wäre für Betroffene eine große Hilfe. Und spannend ist, auch die Hörenden haben gesagt, das hilft schon, weil man guckt automatisch dahin.
Pflege, Betreuung, alle, die in so einer Einrichtung tätig sind, müssen sich darauf einlassen und nochmal ein Stück weit empathischer sein als vielleicht in einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Pflegeeinrichtung. Das heißt konkret, dass ich natürlich viel einfühlsamer, viel wacher mit Anzeichen unterwegs sein muss, viel kritischer in der Beobachtung, um einschätzen zu können, das Fallen zum Beispiel, also oft sind es ja Stürze, hat das jetzt mit einer Seheinschränkung zu tun? Ist da vielleicht zu wenig getrunken worden? Ist es eine Umstellung in der Medikation? Also diese Dinge müssen da nochmal feinfühliger beurteilt werden. Und es ist natürlich auch so, dass gerade hier bei uns in der Einrichtung lege ich da auch sehr viel Wert drauf, dass der Kontakt zu den Bewohnern von Anbeginn liebevoll und verständnisvoller ist. Weil nur so kann ich das Vertrauen gewinnen und so kann ich herausfinden, wo sind denn jetzt die Defizite und worauf müssen wir aufbauen.
Das ist Heike Kampen. Sie leitet das Seniorenzentrum Haus am Julianenpark der Prosenis GmbH in Leer, Ostfriesland. Diese ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen e.V. So haben sich die Häuser besonders den Bedürfnissen von Menschen mit Augenerkrankungen verschrieben. Schon die Auszubildenden werden sensibilisiert.
Also wir sind auch an die Schulen im Landkreis Leer herangetreten, bieten Exkurse an. Und in diesen Exkursen haben wir dann zum Beispiel Brillen, die man aufsetzen kann, die eine Seheinschränkung darstellt. Also man setzt diese Brille auf und hat zum Beispiel diesen sogenannten Tunnelblick. Oder wie durch Milchglas geguckt oder Flecken auf den Augen, die das Sehfeld einschränken. Und damit kann man dann simulieren, wie sich jemand fühlt, der diese oder jene Augenerkrankung hat. Das ist eine Erfahrung, die insbesondere junge Menschen dann auch so erdet. Und wir hatten in den Exkursen, die wir bislang gemacht haben, dann auch einen Mobilitätstrainer, der dann mit den Brillen aufgesetzt den Gang in Fahrstuhl, Fahrstuhlfahren, Treppensteigen, über unterschiedliche Bodenbelege, also über Pflastersteine, über Rasenflächen laufen.
Diese Tage kommen bei den Auszubildenden sehr gut an und sensibilisieren sie dafür, worauf sie im späteren Pflegealltag achten sollten. Das fängt damit an, dass gerade bei Menschen mit Demenz die Augen regelmäßig kontrolliert werden.
Also da ist der Augenarzttermin doch auch maßgeblicher. Aber letztendlich ist es so, dass durch die Erfahrung, durch den Alltag, durch den Pflegealltag, wenn man sich auf die Bewohner einlässt, und ich glaube, das ist so das Schlüsselwort, wenn man sich darauf einlässt, dass man dann auch viel erkennen kann und viel kompensieren kann mit Hilfsmitteln zum Beispiel, was jetzt dann auch Augenerkrankungen anbelangt.
Wichtig ist es, auf klassische Stolperfallen zu achten, zu Hause oder in einer Einrichtung.
Die sollte man sowieso entfernen, wenn man merkt, das Augenlicht als solches ist getrübt oder erfährt Einschränkungen. Teppiche zum Beispiel oder Gegenstände auf dem Fußboden. Fußbodenbelag sollte dann auch glatt sein, keine Kanten, wie man jetzt zum Beispiel bei Teppichen hat. Bei uns in der Einrichtung ist es natürlich so, dass an den Handläufen, da darf auch nichts stehen, da darf nichts rumstehen. Unsere Pflegekräfte sind da auch noch mal mehr angehalten, gerade morgens in der Grundversorgung, wenn dann doch mal für einen Pflegebedürftigen ein Lifter gebraucht wird, dass der dann auch so wieder weggestellt wird, dass ein seheingeschränkter Mensch nicht gegen etwas läuft, was da eigentlich auch nicht hingehört. Ansonsten entwickeln seheingeschränkte Menschen oder auch blinde Menschen schon auch für ihr Umfeld durch Ertasten, durch Ablaufen, erleben sie praktisch den Raum. Und da darf man als Pflegekraft natürlich auch nicht viel dran verändern, weil sonst, wenn ich weiß, der Stuhl steht, meinetwegen auf 12 Uhr, wenn ich aus dem Bett aufstehe, dann sollte der da auch stehen, einfach um die Sicherheit im Raum und auch in der Häuslichkeit zu geben.
Und bei jeder Interaktion den Kontakt sofort aufnehmen, jede Aktion ankündigen, jedes Tun kommentieren und sich in den Menschen reinfühlen, beispielsweise beim Essen bringen.
Jemand, der an einer Demenz erkrankt ist, sieht diesen Teller mit der Glosche obendrauf zum Warmhalten, sieht er zwar, aber erkennt das vielleicht gar nicht als Essen. Und den Schülern hier, wir bringen denen das auch immer nahe, für sich einfach mal zu erkennen, dass jemand, der nicht sehen kann, gar nicht weiß, dass da jetzt was steht zu essen, beziehungsweise jemand, der Demenz erkrankt ist, mit diesem Deckel, was vielleicht aussieht wie ein UFO, gar nichts anfangen kann, sondern dann auch vielleicht nur was anfangen könnte, wenn man die Glosche hochnimmt. Wie bei der Demenz und genauso ist es bei der Seheinschränkung, macht es doch auch überhaupt gar nichts, so ein Tablett mit einem Teller Mittagessen auch zu kommentieren, zu sagen, so, es gibt Mittagessen und heute gibt es meinetwegen ein Schnitzel mit Möhren und Erbsen und Kartoffeln. Und bei einer Seherkrankung sagt man noch, wo findet man denn die Kartoffeln? Findet man die jetzt auf 12 Uhr oder auf 5 Uhr?
Ich möchte gerne beim Sehsinn bleiben. Denn eine Demenzerkrankung kann auch Störungen der optischen Wahrnehmung verursachen. So ist das bei Bettina Brix. Sie kennen sie und ihren Mann Jean-Paul Michel vielleicht noch aus den beiden Sendungen zu den Themen Nähe und Humor. Wir setzen sie Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Beide sind in ihren 60ern und vor 6 Jahren wurde Frau Brix die Diagnose Alzheimer gestellt.
Das war jetzt mal so die schlechte Nachricht. Gleichwohl haben wir dann im Laufe der nächsten Monate immer wieder festgestellt, dass auch visuelle Probleme aufgetreten sind. Also große Gegenstände, die auf dem Tisch lagen, Handy oder andere Sachen, hat sie einfach nicht gesehen. Und es hat uns verunsichert. Auch bei einer Augenärztin wurde nichts erkannt, dass irgendwelche Probleme mit den Augen bestünden. Und ein Ratgeber der Alzheimer-Gesellschaft hat mich dann darauf gebracht, dass es eben Sonderformen der Alzheimer-Erkrankung gibt. Der Ratgeber heißt Demenz, das Wichtigste. Ja, und das Wichtigste für uns war dann eben, dass wir in einem Einzeiler gesehen haben, dass es Störungen der optischen Wahrnehmung, nämlich die posteriore kortikale Atrophie gibt. Eine Krankheit, die sehr, sehr selten ist.
Die posteriore kortikale Atrophie wird auch Benson-Syndrom genannt. Diese Diagnose bekam Frau Brix erst 2 Jahre später. Wie so oft bei seltenen Erkrankungen.
Es ist so, dass, glaube ich, der begleitende Angehörige den erkrankten Menschen gut und aufmerksam begleiten muss, um das überhaupt zu bemerken. Denn auch bei der, ich nenne sie mal Standard-Alzheimer-Erkrankung, ist es ja so, dass auch visuelle Defizite da sind. Hier ist es halt nur viel intensiver.
Herr Michel ist mittlerweile ein regelrechter Experte geworden.
Um ein Beispiel zu nennen, wie es in Bettinas Welt aussieht, ist, glaube ich, ganz gut zu wissen, das gegenüber von uns ist ein Kindergarten, also von unserem Küchenfenster. Und im letzten Sommer stand dort eine Sonnenblume, circa 2,5 Meter hoch. Und Bettina hat die Sonnenblume gesehen, aber nur die Blume, nicht den Stiel. Und hat mich gefragt, mal, schwebt die Sonnenblume da? Also komplexe Bilder können nicht zusammengesetzt werden, wobei die Komplexität bei einer Sonnenblume ja überschaubar ist. Und das ist an vielen Stellen so. Wir sind beides Naturliebhaber. Und ich erwische mich dabei, dass ich manchmal Bilder nicht beschreibe, weil ich befürchte, dass Bettina das gar nicht sehen kann. Wir haben auch privat ein paar Tests gemacht, also sitzen gegenüber am Tisch und in der Mitte liegt ein hell leuchtender Filzuntersetzer. Wir schauen uns in die Augen. Natürlich sehe ich dann den Filzuntersetzer, Bettina aber nicht. Wenn wir uns vorstellen, wir schauen uns in die Augen, dann sehen wir trotzdem rechts und links ja irgendwelche Gegenstände, vielleicht nicht so richtig klar oder nur als Schemen. Bettina sieht da nichts. Das liegt einfach daran, dass die Nervenbahnen von den Augen zum Sehzentrum immer mehr Schaden nehmen und abgebaut werden oder mit diesen Eiweißablagerungen gestört werden. Letztendlich ist zu erwarten und gerade im Moment sind die Entwicklungen doch sehr progressiv, ist zu erwarten, dass Bettina Gegenstände nicht mehr wahrnehmen kann. Und das wird nochmal neue Herausforderungen bedeuten.
Noch kann Frau Brix alleine mit dem Hund gehen.
Das geht dadurch, dass sie eingefahrene Pfade einschlägt. Also wir wohnen in einem Dorf. Sie braucht keine Straße zu überqueren. Das sind seit Jahren erprobte Spazierwege, die sie geht. Und das funktioniert zu großen Teilen. Ganz selten war es früher mal so, dass ich gerufen wurde, wenn sich die Hundeleine irgendwo verheddert hat. Da haben wir aber eine andere Lösung für gefunden, nämlich dass das nur noch eine kurze Leine ist und die dann auch am Körper fixiert ist. Also das funktioniert und das sage ich jetzt mal so, wie es ist, das funktioniert, solange es funktioniert. Ich gehe jetzt häufiger schon mal mit, auch wenn ich dadurch möglicherweise so die einzige Freiheit einschränke, die Bettina sich so nehmen kann. Ich gehe einfach mit, um sie zu beobachten beim Spazierengehen. Denn irgendwo empfinde ich eine Verantwortung, das Risiko überschaubar zu halten. Und Bettina ist hier im Dorf bekannt. Wir sind sehr offen mit der Erkrankung umgegangen. Das heißt also, auch andere Menschen helfen dann schon mal, wenn es ein Hindernis gibt, in Anführungsstrichen. Also es muss jetzt kein im Weg liegender Baum sein, sondern andere Dinge, die in dem Moment eben vielleicht auftreten können.
Darüber hinaus kann Frau Brix kaum etwas alleine machen, was natürlich für beide belastend ist. Es beginnt bei ganz profanen Dingen, die durch die Sinneseinschränkung noch verstärkt problematisch sind.
Zum Beispiel beim Anziehen von Schuhen ist dieses rechts-links, statistisch wäre es ja so, dass man es zu 50% falsch macht. Bei uns ist es aber so, dass es in 90% der Fälle falsch ist. Oder sogar auch so weit geht, dass nicht zusammenpassende Schuhe, also ein Sportschuh zum Spazierengehen, ein Schlappen für zu Hause angezogen werden. Das ist Alltag. Darüber hinaus ist es eben so, dass ein Getränk eingießen geht nicht. Sich eine auch einfache Speise zubereiten funktioniert nicht. Und das bedeutet wiederum auch, dass ich im Prinzip Bettina gar nicht alleine lassen kann, weil sie sich alleine nicht helfen kann. Das ist für uns natürlich, da wir dann dadurch 7 Tage in der Woche 24 Stunden zusammen sind, hat das ja auch noch andere Implikationen. Das ganz normale Leben einer Partnerschaft geht natürlich auch an uns nicht vorbei. Es ist schwierig. Es ist schwierig, auch mit dem Wissen, dass es irgendwann mal für Bettina im Gegensatz zu einem erblindeten Menschen nicht dunkel wird, sondern weiß, glaube ich. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also sie wird Gegenstände nicht mehr verarbeiten können. Und das macht uns beiden große Sorge.
Herr Michel hat mittlerweile ein Klinikum gefunden, das das Benson-Syndrom zumindest auf seiner Webseite aufführt. Von einem Termin dort verspricht er sich viel. Zum Beispiel, dass dort jemand dabei hilft, dieser Erkrankung einer Erblindung gleichzustellen. Wichtig für die Kostenübernahme für Hilfen im Alltag.
Denn nur dann bekommen Sie auch die Hilfsmittel, die ein erblindeter Mensch erhält von der Pflegekasse. Für ein Benson-Syndrom, in Anführungsstrichen, bekommen Sie nichts. Und deswegen ist es mir da wichtig, einen Spezialisten zu finden, der uns da unterstützen möchte. Es gibt einen Aufsatz für eine Brille. Dieser Aufsatz kann Gesichter erkennen, kann Texte vorlesen und der ist halt im mittleren vierstelligen Bereich angesiedelt, wenn man es kaufen möchte. Und dieses Teil wird für erblindete Menschen oder annähernd erblindete Menschen unterstützt, für andere eben nicht. Die zweite Idee, die ich habe, wobei ich noch nicht weiß, ob uns das weiterhelfen könnte, wäre ein Assistenzhund. Hier sind wir dann im fünfstelligen Bereich, was die Ausbildung und Bereitstellung eines solchen Hundes angeht. Und auch da würde ich mir dann Unterstützung von der Pflegekasse erhoffen. Eben, wenn ich es schaffe, dass jemand bereit ist, ein Gutachten zu erstellen, dass dieses Benson-Syndrom zu einem bestimmten Zeitpunkt gleichzustellen ist mit einer Erblindung.
Gerade Menschen mit seltenen Erkrankungen haben oft eine Odyssee im Medizinbetrieb hinter oder auch vor sich, sodass es mir wichtig ist, diese Erkrankungen wie das Benson-Syndrom in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben bereits 2 Folgen zu seltenen Demenzerkrankungen gemacht. Diese verlinken wir Ihnen unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Frau Brix und Herrn Michel, ganz herzlichen Dank für Ihre Offenheit. Kommen wir vom Sehen zum Riechen und Schmecken und zurück zu Dr. Kielemann.
Der Geruchssinn ist bei manchen neurodegenerativen, sprich Nervenabbauerkrankungen, sehr früh betroffen. Zum Beispiel bei der Parkinson-Erkrankung gilt es als einer der ersten Symptome. Warum ist es so? Wie bei den Augen ist es tatsächlich auch bei den Riechzellen so, dass sie entwicklungsgeschichtlich Teil unseres Gehirns sind. Und von daher, wenn das Gehirn an einer Nervenabbauerkrankung leidet, sozusagen, sind eben diese Sinne auch relativ früh betroffen. Die Corona-Pandemie hat ja dazu beigetragen, dass leider viele von uns auch mal erlebt haben, wie das ist, mit einem verschlechterten Geruchs- oder Geschmackssinn zu leben. Es ist ganz furchtbar, weil Riechen hängt mit Schmecken sehr zusammen. Und von daher alles, was man dann tatsächlich als Essen zu sich nimmt, schmeckt plötzlich nach nichts mehr. Es hat also schon wieder einen hohen Einfluss im Alltag und auch in der Lebensqualität.
Diese weitreichenden Auswirkungen kennt auch Susanna Sachsel-Reisen von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
Wenn ich nicht mehr die Suppe schmecke, dann ist das nur noch irgendwie so eine labbrige Flüssigkeit, die ich dazu mir nehme. Ja, und da brauche ich schon wirklich meine Vernunft, meinen Verstand dafür zu sagen, okay, das ist eine Suppe, du kennst das. Das hat Kalorien und das hat Nährstoffe, Vitamine und so weiter. Das musst du zu dir nehmen, weil dein Körper braucht das. Ich habe außerdem Hungergefühl und werde auch aus diesem Grund sagen, ich muss was essen. Bei einer Demenz und bei älteren Menschen ist häufig das Hungergefühl auch nicht mehr so ausgeprägt. Wenn dann der Kopf nicht sagt, du musst essen, du hast heute noch nicht und du brauchst die Energie, dann kann es eben schon dazu führen, dass jemand dann auch gar keine Lust mehr hat, irgendwas zu sich zu nehmen.
Liselotte Klotz ist an einer Lewy-Body-Demenz erkrankt. Vor etwa 2 Jahren hat sie sukzessive ihren Geruchssinn verloren.
Das war immer mal so ein vermeintliches Gefühl, aber nicht so ganz klar. Und dann habe ich mal gedacht, riechst du das jetzt oder riechst du es nicht? Dann habe ich sehr oft auch so einen metallischen Geruch oder auch verbrannten Geruch wahrgenommen. Und ich neige aber oft dazu, solche Sachen jetzt nicht als dramatisch zu identifizieren, sondern ja, ist irgendwie komisch. Aber so richtig realisiert habe ich es über die Langzeitschiene. Und dann, als ich dann mal wirklich darauf geachtet habe, im Sinne von, riecht die Rose, riecht sie wirklich, dann hatte ich oft auch Ängste, dass es in meiner Wohnung schlecht riecht. Dann habe ich angefangen, ja, so wunderbare Duftkerzen überall aufzustellen, präventiv, weil ich es nicht beurteilen konnte. Und ja, das waren so die Kernsituationen, wo ich dann gedacht habe, ja, irgendwas stimmt hier nicht.
Sie versucht, den Verlust auszugleichen.
Viele meiner Symptome versuche ich in mein Leben zu integrieren und zu sagen, okay, du riechst es nicht, also freu dich dran, sieht cool aus. Oder also ich gehe auch mehr über die Haptik, wenn es möglich ist. Also Kompensation über andere Sinne ist so meine Strategie und mein Versuch. Also eigentlich ist es nur das Thema Ängste, dass irgendwas schlecht riecht. Ich dusche jeden Tag natürlich. Na, da kann nichts passieren, aber ich habe einen kleinen Hund und dann weiß ich nicht, hat er mal gepupst oder? Das sind tatsächlich so die Situationen, in denen ich meinen Geruchssinn primär vermisse, weil es dann auch darum geht, um andere Menschen und kriegen die das mit. Ne?
Wenn sie zum Beispiel durch Rauchgeruch beunruhigt ist, schaut sie, wie die Umgebung reagiert. Wenn da niemand alarmiert aussieht, ist sie beruhigt.
Das ist wie so ein kleiner Sensor, der die Umgebung auch so ein bisschen versucht, immer abzuscannen. Wie ist die Interaktion der anderen um mich rum? Ne? Das ist so ein Hilfesystem.
Der Geschmackssinn ist noch in Anteilen vorhanden. Frau Klotz macht das Beste draus.
Ich liebe alles Optische und auch so, wenn was gut aussieht. Beispielsweise Spaghetti mit Tomatensauce und wenn da Parmesan drauf ist. Ja, wenn ich das jetzt gerade mal nicht rieche, ich finde, Käse riecht sowieso nicht so gut, also Parmesan, dann freue ich mich einfach, wie gut das aussieht. Ne? Oder so ein schöner Salat, so ein bunter, möglichst dich bunt. Gut, Salat riecht ja sowieso nicht. Also insofern, alles hat beide Seiten. Also wenn dann jemand irgendwo sagt, oh, hier stinkt's aber. Also wenn wir zum Beispiel in der Natur sind und die Wiesen sind gedüngt, da komme ich in den Genuss des Nichtriechens, wo die anderen sich dann tatsächlich drüber aufregen.
Diese Grundhaltung, versuchen, das Beste aus den Dingen zu machen, die gehört zu ihr. Das hilft ihr auch, mit den Sinneseinschränkungen zurechtzukommen.
Das habe ich auch sehr stark gelernt in der Zeit der Bewältigung meiner Erkrankung, wo ich dann für mich das Prinzip der radikalen Akzeptanz ja als eine Methodik entwickle, fast schon zelebriere, muss ich sagen, um mit Symptomen zurechtzukommen. Für mich ist einfach der Hauptfaktor, die Symptome sind da, die Erkrankungen sind da. Ich kann sie weder wegreden, noch gibt es etwas, was sie heilt. Also muss ich damit leben. Und wenn ich ja jetzt ständig mit Selbstmitleid oder Fishing for Mitleid interagiere, versaue ich mir ja die schöne Zeit oder die guten Tage, die ich habe. Und das ist so etwas, was ich auf gar keinen Fall will. Und deswegen versuche ich, die Dinge so gut wie es geht in meinen Alltag, in mein Leben zu integrieren.
Dr. Kielemann ruft dazu auf, uns aller Sinne zu bedienen und alle Sinne zu öffnen, wenn wir mit Menschen mit Demenz zu tun haben. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir uns, zumindest im Freundes- oder Familienkreis, durchaus mehr anfassen, wenn wir miteinander sprechen.
Das ist extrem wichtig, wenn eben ein älterer Mensch oder eben ein Mensch mit einer Demenzerkrankung mit im Kreise ist, dann ist es schwieriger, die Sinneswahrnehmung tatsächlich zu fokussieren und zu filtern. Ja, das heißt, nutzen Sie möglichst viele Sinne, wenn Sie in Kontakt treten mit Menschen, die Ihnen lieb und wichtig sind. Und sowieso, wenn Sie eben sich darum kümmern, dass es Menschen mit einer Demenzerkrankung gut gehen soll. Sinne geben uns die Chance für eine andere Wahrnehmungsform und auch für eine andere Kommunikationsform. Im Grunde hat das viel mit Kommunikation zu tun. Wenn eine Ebene ausfällt, zum Beispiel eben die Ebene der Kognition, dann kann man versuchen, die anderen Ebenen zu stimulieren, um dann doch dieses Gefühl der wohligen Umgebung zu erreichen. Und das ist bei jedem Menschen vielleicht etwas anders gestaltet. Von daher ist es ganz gut, wenn man mehrere Möglichkeiten hat, tatsächlich jemanden dieses Gefühl zu geben, hier sozusagen bist du nicht in Gefahr, sozusagen es ist jemand für dich da.
Ich hoffe sehr, dass wir Sie mit dieser Sendung für die verschiedenen Sinne sensibilisieren konnten. Weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.